Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, haben wir da eben gesungen. Singen Sie sowas mit voller Überzeugung oder singen Sie sowas so eher so vor Ehrfurcht erstarrt? So, oh, ein Leben für Gott, für ihn allein. Meine ich das eigentlich ernst, wenn ich das singe? Also mir geht es so, natürlich bin ich da nicht eindeutig, natürlich kenne ich mein Herz mittlerweile gut genug und weiß, dass ich solche Versprechen gar nicht abgeben kann. Und trotzdem singe ich solche Lieder mit und sage mir, das singe ich mir jetzt einfach selber zu. Um mein eigenes Herz, meine eigenen Gedanken daran zu erinnern, ja stimmt, eigentlich ist das schon der richtige Weg und den findest du auch richtig. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Herr, zeige du mir deinen Weg. Eigentlich schon, oder? Ich möchte einsteigen mit zwei Begebenheiten, die bei mir schon lange, lange her sind. Und die mir so im Rückblick zeigen, dass dieses Thema Nachfolge, Jüngerschaft, dass das irgendwie in meinem eigenen Glaubensweg sehr unterbeleuchtet gewesen ist. Wahrscheinlich ist es das immer noch, aber Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also es war noch schlimmer. Und zwar, das war so, als ich relativ neu gläubig war und gibt es ja manchmal so Gespräche mit Leuten, die einen, also manchmal kommt es ja zu einer Diskussion darüber mit jemandem, der das jetzt nicht schlecht findet, aber der nicht so recht versteht, warum man da so drauf besteht und immer sagt, ja und Jesus und Glaube und Religion und das ist der Weg und du solltest auch. Und sagt er, was muss ich denn dann tun? Und dann hatte ich ja damals schon gelernt, du gibst dein Leben in Gottes Hände. Du machst so eine Lebensübergabe. Du versprichst Gott dich selbst. Das ist wie so ein Vertrag mit Gott, wie so ein Bund. Du unterschreibst quasi den Vertrag mit Gott. So, hab ich dann gesagt. Und dann sagt der andere, ja okay, stellen wir uns mal vor, ich mach das. Und dann? Und dann saß ich da und merkte, ich war damals der Meinung, gelernt zu haben, es geht darum, dass du den Vertrag mit Jesus unterschreibst. Und dann hast du es. Und jetzt fragt dieser Mensch, ja und dann? Und da merkte ich, es war mir aber damals noch nicht so klar, da merkte ich das erste Mal dieses irritierte Gefühl, okay, jetzt gehört ein Mensch zu Jesus, aber warum, wozu eigentlich? Was geht dann los? Was wird dann von jemandem eigentlich erwartet oder verlangt, wenn er sagt, ja, alles klar, ich bin bereit, Christ zu werden, ich bin bereit, gläubig zu sein. Für mich war das bisher in meinem Gefühl damals immer der Abschluss der Geschichte. Wenn du gläubig bist, okay, Haken dran, du bist am Ziel. Und dann fragt mich dieser Mensch, ja, und dann? Ich habe damals so schnell nicht verstanden, wo mein Problem lag, aber ich erinnere mich an diese Szene immer noch. Dass Jesus Menschen ruft, nicht einfach nur, damit sie dann da sind und sagen, alles klar, ich bin hingekommen, sondern damit sie dann einen Weg gehen mit ihm. Das war mir damals so noch nicht beigebracht worden. Da konnte ich keine Antwort drauf geben, obwohl ich ja schon Christ war. Eine zweite Begebenheit. Das war ein paar Jahre später, da hatte ich dann schon mein Studium hinter mir und hatte dann für eine kürzere Zeit, für so 2 Jahre, auch mit einer kleineren, mittelgroßen evangelischen Gemeinschaft zu tun. Nicht hier in Hamburg war das, war woanders. Das war so eine ganz engagierte Gemeinschaft. Also alle, die da zum Gottesdienst kamen, die waren quasi auch ehrenamtliche Mitarbeiter und bekehrte Christen, so richtig Gläubige. Und im Laufe dieser 2 Jahre, die ich mit denen mehr zu tun hatte, kam zweimal in den Mitarbeiterrunden das Thema auf, ja, wir wünschen uns doch mehr geistliches Wachstum, geistlichen Tiefgang. So, für alle, die diese Vokabeln nicht so kennen, geistliches Wachstum heißt nicht, dass mehr Leute dazukommen und der Gottesdienst größer wird. Geistliches Wachstum heißt, ich bin schon Christ, aber ich will doch irgendwie mehr vom Glauben, mehr von Jesus, ich will mich doch entwickeln. Und dieses Thema kam, wie gesagt, innerhalb von 2 Jahren irgendwie zweimal so aufgeploppt und es gab irgendwie keine Antwort, die aus ihrer Runde darauf formulierten. Und beim zweiten Mal hatten sie das dann bei so einem Mitarbeiterabend als Thema auch offiziell angesetzt und der dortige Prediger hatte sich dann vorbereitet und hatte gesucht, was man so findet Damals gab es noch nicht so viel Internet, aber er hatte Dinge gefunden und brachte dann so eine Grafik an die Wand. Da war so ein Stufenmodell, die geistliche Entwicklung. Und dann ging das so von desinteressiert über zweifelnd und suchend bis hin zu bekehrt. Und dann guckte ich das so an und sagte, ja, aber das ist doch gar nicht die Frage. Die sind doch alle schon bekehrt, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Aber dieses Stufenmodell endete da. Also im Grunde das gleiche Erlebnis wie das, was ich schon mal hatte. Wir wissen, dass wir Leute zu Jesus holen wollen, aber was wir dann von ihnen wollen, ja, wissen wir auch nicht so genau. Und so merkte ich irgendwann, das ist bei mir ein ziemlich unterentwickeltes Feld. Und dann kommt man an Bibeltexten vorbei, wie dem, den ich Ihnen eben als Evangelientext habe lesen lassen. Jesus sieht, die Menschen brauchen Gott. Jesus ruft die 12, die er schon ausgesucht hat. Sie werden nochmal mit Namen aufgezählt. Und dann gibt er ihnen Vollmacht über alle bösen Mächte. Sie können Dämonen austreiben, sie können Krankheiten heilen, sie können machen, dass alles irgendwie gut wird, wenn sie einem Menschen nahe kommen. Und dann schickt er sie los und sagt, so, und jetzt los, zu den Menschen. Heilt ihre Krankheiten, treibt ihre Dämonen aus, sagt ihnen, das Königreich Gottes ist da. Los. Das Geschenk, das ihr bekommen habt, sollt ihr den anderen weiterschenken. Und wenn es euch so geht wie mir, dann schaltet ihr bei so einem Text ganz schnell in den Konjunktiv und sagt, ja, das wäre schon schön. Das wäre auch eine tolle Aufgabe, wenn man es könnte. Also wäre man so jemand wie die 12 Apostel, dann wäre das toll, wenn man sowas machen würde. Aber ich habe solche Texte eigentlich nie wirklich als Anspruch an mich verstanden, weil mir ja völlig klar war, das kann ich gar nicht. Weder gehe ich einfach los und mache Leute gesund oder bekehre sie, noch wüsste ich, wie ich das angehe, was ich dann wirklich machen muss, damit jemand dann versteht, was das Königreich Gottes ist oder damit jemand durch Gebet geheilt wird. Diese Texte waren mehr so hypothetisch, theoretisch. So, ja, so hat Jesus auch mal irgendwie gewirkt. Nachfolge Jesu dreht sich im Grunde um dieses Projekt. Jesus hat was mit der Welt und den Menschen vor. Und er hat dann bestimmte Leute aus ihrem Lebensalltag heraus berufen und gesagt, geh meinen Weg mit mir. Teile meine Sendung, meine Mission und mach mit. Mach das mit mir. Lerne das. Damals im Judentum gab es eine Kultur der Jüngerschaft. Wer ein Rabbi war, ein religiöser Meister, ein religiöser Lehrer, der bekam Bewerbungen. Dass Leute, die auch religiöse Meisterschaft lernen wollten, die auch so richtig fest im Glauben und ganz für Gott leben wollten, die sagten, du bist der Allerbeste aller Meister, ich will dein Jünger werden. Und der Meister wählte dann und sagte, ach, du bist noch nicht so weit. Oder er sagte, alles klar, dich würde ich nehmen. Oft hatte so ein Meister dann nur einen Jünger über viele Jahre. Und bei Jesus läuft es irgendwie anders. Es haben auch welche gesagt, ich will bei dir dein Jünger sein, aber bei den meisten ist er hingegangen und hat gesagt, du, folge du mir nach, werde mein Jünger. Und er hat nicht nur einen berufen und den über Jahre gecoacht, sondern gleich 12. Und es gibt auch Berichte, dass er über die 12 hinaus auch noch zeitweise einen viel größeren Kreis von 70 Jüngern hatte, die er dann losgeschickt hat und ihnen beigebracht hat, Dinge zu tun. Also bei Jesus ist es irgendwie anders. Er geht auf die Leute zu, ruft sie und sagt, komm, werde mein Jünger. Und es ist eine Gemeinschaft von vielen. Wenn wir diese Berufung damals lesen und dass da ein Meister mit seinen Jüngern durch die Gegend zieht, dann ist uns das sehr exotisch. Wir sagen, meine Güte, was ist das denn? Aber für die damalige Kultur des Judentums, und das gab es wohl auch zum Teil bei heidnischen Philosophen, da war das durchaus die Art, wie man die echte Lebensphilosophie lernte. Da guckte man nicht nur mal ein Video und machte dann mal einen Kurs über ein paar Wochen oder ging halt sonntags mal in die Kirche, sondern dann wurde man der Lehrling eines Meisters. eines Meisters des Glaubens. Und von dem lernte man, wie liest man die Bibel richtig? Wie betet man richtig? Von dem kriegte man seine Kritiken, hey du, hier, da solltest du dich entwickeln, das solltest du anders machen. Von dessen Vorbild schaute man sich ab, wie geht man mit Alltagssituationen um von Gott her. Nachfolge im Glauben heißt eigentlich, du bist ein Lehrling von Jesus. Und das hatte man mir damals so nie erklärt. Ich weiß nicht, ob wir einander das heute gerne erklären. Denn wenn du Lehrling bei jemandem bist, dann heißt das, da wird von dir erwartet, dass du bestimmte Fortschritte machst. Und du kriegst auch eine Rückmeldung, wenn es noch nicht so läuft. Da ist jemand, der ist der Meister und der schaut dir auf die Finger. Und du bist halt der Kleine und musst dich erst noch entwickeln. Das könnte ja auch mal anstrengend sein. Und eigentlich haben wir es ja viel lieber, wenn wir in der Kirche so aufatmen können. Ne? Ah, keine Ansprüche. Gönne ich euch ja auch mal. Und gibt es bei Gott ja auch, dass man bei Gott mal so erlebt, der nimmt mich einfach in den Arm und dann ist alles gut. Aber dabei bleibt er halt nicht stehen. Wenn jemand dich fragt, ja okay, du fängst jetzt mit Jesus irgendwie den Weg an und dann ist deine Antwort, ja, dann bin ich Lehrling bei Jesus. Ich werde bei ihm ausgebildet, den Weg mit Gott zu gehen. Puh. Klingt irgendwie groß, ne? Und immer noch ziemlich exotisch. Aber ihr Lieben, genau das ist es, wofür wir als Gemeinde da sind. Und ich glaube, wir müssen uns selber erstmal an diese komischen Worte gewöhnen, damit wir die nicht peinlich finden. Wir sind als gläubige Menschen unterwegs auf dem Weg Gottes. Weil Gott uns zutraut, dass wir das lernen und weil wir sagen, ja Gott, ich nehme ernst, dass du das von mir willst. Ich habe einen Podcast darüber gehört, den ich unglaublich gut finde, von einem amerikanischen Pastor, der heißt John Mark Comer, also Comer, C-O-M-E-R. Googelt den gern mal, gibt es als Podcast, gibt es als Bücher. Der hat da eine ganze Predigtreihe zu gemacht und ich fand die unglaublich, weil er das so ehrlich und so vernünftig erklärt. Und er sagt, eins unserer Probleme ist, dass wir nicht verstanden haben, dass Jesus uns zu Lehrlingen macht. Das habe ich jetzt versucht, euch eben schon einmal so nahe zu bringen. Und unser zweites Problem ist, sagt Pastor Comer, unser zweites Problem ist, dass wir oft eine falsche Vorstellung davon haben, wie man dahin kommt, dass man den Weg Gottes kompetent geht. Wir haben oft so die Vorstellung, wir müssen das nur ganz, ganz ernst meinen und herzlich, hingebungsvoll, inniglich beten und dann macht's Klick. Und dann kommt der Heilige Geist und dann verändert uns Gott und wir wachen am nächsten Tag auf und sind die besten Jünger und Lehrlinge Gottes. Aber so ist es halt nicht. Und dann dachte ich so, ja stimmt, es ist nicht so. Genau, das ist ja mein Problem, es ist nicht so. Und keiner hat es mir erklärt. Und Pastor Comer sagt, ja, es ist so einfach wie alle Dinge im Leben. Wenn du was lernen willst, was musst du tun? Üben. Wie jetzt? Aber nee, komm, üben. Also erstmal ist das frustrierend, weil üben heißt, es geht immer ein paar Mal schief, bis es dann endlich mal geht. Üben ist deshalb frustrierend, weil es lange dauert. Und üben ist deshalb frustrierend, weil es anstrengend ist. Ich muss mich darauf ja konzentrieren und es mir bewusst machen und dafür Kraft einsetzen und Zeit. Echt jetzt, Herr Pastor, das ist die tolle religiöse Lösung? Üben? Ja. Und dann hat er darüber halt eine ganze Predigt gehalten und noch mehrere Predigten. Und ich glaube, er hat einfach recht. Und er sagt, die Dinge, die wir üben, die kann man sich konkret machen. Er sagt, der erste Schritt in der Jüngerschaft ist, bei Jesus sein. Also dort sein, wo Jesus ist. Und das sehen wir an den ganzen Bibelgeschichten. Jesus ruft die Jünger ja und sagt, nicht lies mal mein Buch. Oder schau mal nächstes Jahr bei meiner Konferenz vorbei. Sondern er sagt, komm mit. Lebe mit mir und mit der Gemeinschaft Tag für Tag. Dort sein, wo Jesus ist. Bei Jesus sein. Zweiter Schritt, sagt Pastor Comer, ist dann, werden, wie Jesus ist. oha, aber da ist das Wort werden drin. Also es ist ein Prozess. Ne? Du wirst ähnlicher, immer entsprechend der Vorbilder, in deren Nähe du bist. Und dann sagt er, und das fand ich auch ganz spannend, es ist Blödsinn, dass wir oft glauben, wir wären so Originale. Ne? Eigentlich sind wir in ganz vielen Aspekten vor allem Kopien unserer Vorbilder. Und das ist nicht verkehrt. So funktionieren Menschen eben. Wenn du dich in einer bestimmten Gruppe anschließt und mit denen so lebst, dann übernimmst du ganz vieles von denen. Natürlich nicht einfach so. Natürlich überlegst du dir, ist das gut oder finde ich die gut? Aber dann über die Jahre, dann lernst du, wie die die Welt sehen und du siehst sie auch so. Wie die reden und du redest auch so. Wie die miteinander umgehen und du gehst auch so mit den anderen um. Wenn du so werden willst wie Jesus, dann musst du diesen ersten Schritt machen, bei Jesus sein. Und dann entwickelst du dich immer mehr und wirst wie Jesus. Und dann erst, sagt Pastor Comer, dann erst kommt der dritte Schritt. Tun, was Jesus tut. Seinen Auftrag an der Welt, seine Mission an der Welt mitgestalten. Wie eben bei so einem Lehrling. Ne? Du gehst erstmal dahin, wo der Meister ist und dann guckst du ganz viel zu und dann lernst du so, wie der an Dinge herangeht und wie der Dinge sieht und dann verstehst du es irgendwann auch und dann machst du die ersten Dinge mal selber, noch mit Aufsicht und dann irgendwann tust du, was der Meister tut. Und das geht nicht über Nacht. Fühlt ihr euch als Christen so, als wärt ihr Lehrlinge bei Jesus, die den Weg Gottes gehen? Ja, manche sagen ja. Okay, Christine, ab morgen gehe ich bei dir in die Lehre. Weil Christine macht das schon. So. Sie sagt zumindest ja. Ja? Ich fühle mich ganz oft nicht so. Weil ich mir das selber nicht so oft klar mache, dass ich doch da sein soll, wo Jesus ist. Dass ich doch so werden soll wie er. Dass ich doch anfangen soll, das zu tun, was er tut. Und ich wünsche mir so, dass Gemeinde die Gemeinschaft ist, in der man das voneinander abguckt, voneinander lernt und einander daran erinnert. Ich wünsche mir das nicht nur von diesem Monat, in dem wir das Thema behandeln, sondern ich wünsche mir, dass diese Grunddimension von Gemeinde, Nachfolge, dass das uns bewusst wird als etwas, was in unserem Glaubensleben mitläuft. Bei Jesus sein. Werden wie Jesus ist. Und dann das tun, was Jesus tut. Lasst uns auf diesen Weg gemeinsam machen. Und sein Friede, der höher ist als das, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne auf seinem Weg in Jesus Christus, jetzt und für immer. Amen.